Ja, Mai, schön, dich wieder zu haben. Worüber haben wir denn geredet?
Wir haben heute eine Frage von einer Hörerin, einem Hörer uns angeschaut zum Thema sich von der Herkunftsfamilie lösen. Wie kann man das machen? Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit meinen Ängsten um? So,
Wir haben über Zugehörigkeit geredet, über gesellschaftliche Sichten auf Familie und Trennung von der Familie. Persönlich aus dem Nähkästchen gebrabbelt und Bungee gesprungen sind wir auch, haben die Klinge von Gut und Böse in der Familie betrachtet, uns überlegt, ob man in Kaffeesituationen mit den Eltern zusammensitzen wollen würde oder nicht, dass wir nicht mehr in der Steinzeit leben und was es mit Motivation und Resignation in Familienmustern so auf sich hat. Und ja, wenn ihr Bock habt, dann viel Spaß mit der Folge.
viel Freude und vielleicht findet ihr raus, was ein Wasserkocher denn mit Beziehungen zu tun hat.
Ja, in den Kommentaren dann bitte erklären, ja, was es damit auf sich hat. Und wenn ihr weitere Gedanken zum Wasserkocher habt, dann raus damit.
Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Survivor Queen und auch immer mehr King und Queen Podcast für alle Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Heute sitzen wir wieder zu zweit hier vorm Rechner für euch, Famia Atalanta, meine Kollegin und Sozialarbeiterin und ich, meine Traumatherapeutin. Wir werden heute wieder eine FAQ-Folge machen. Das heißt, wir haben eine von euren Fragen uns rausgepickt und werden sie hoffentlich aus so vielen Blickwinkeln und hoffentlich aus so hilfreichen Blickwinkeln wie möglich beleuchten. Und vielleicht kannst du auch das eine oder andere für dich mitnehmen. Und wie immer, achte gut auf dich. Mach Pausen zwischendrin, wenn du merkst, es wird zu viel. Das ist das Schöne beim Podcast. Der läuft dir nicht weg. Du kannst die Folge auch einfach wann anders weiterhören. Und damit würde ich sagen, starten wir mit der Frage,
Jo, einen wunderschönen guten Morgen, Tag und Abend.
oder?
Uns hat eine anonyme Frage erreicht, und zwar: Ich habe so dolle Angst oder Schwierigkeiten, mich von meiner Herkunftsfamilie zu lösen, weil da auch viel Gutes war. Doch eigentlich sind die Beziehungen kaputt. Es wird zwar immer gesagt, dass wir zusammenhalten, aber irgendwie falle ich aus der Rechnung raus.
Hui.
Ja. Kann
Ja.
man erstmal so stehen lassen.
Ja, ich glaube auch, ne? Also es ist erstmal, ich finde es total gut, das erstmal so zu benennen. Ne? Das ist ja schon erstmal eine Erkenntnis, zu sagen, wow, irgendwie, da wird zwar das eine formuliert, aber irgendwie falle ich immer hinten unter, hinten drüber. Ne? Da stimmt ja was nicht. Und das erstmal zu bemerken, ist stark und klingt für mich auch schmerzhaft.
Auf jeden Fall. Also es ist ja immer schmerzhaft zu merken, wenn man aus einer Gruppe und vor allen Dingen der eigenen Familie sozusagen aus irgendwelchen Gründen rausfällt oder zumindest das Gefühl hat, nicht dazu zu gehören. Egal wie objektive Umstände nun sind. Also nur weil Leute sagen, so ja, man gehört dazu, heißt es ja trotzdem nicht, dass man sich irgendwie zugehörig fühlen muss.
Ja,
Ja.
voll. Ich glaube, also ich mein Kopf direkt irgendwie tausend Ebenen, die man hier irgendwie anstoßen kann, aber ich werfe einfach mal
Naja.
zu euch rüber. Habt ihr einen Ansatz, einen Gedanken, wo ihr denkt, oh, das ist das Erste, was uns auffällt, vielleicht auch, weil es mit eurer Geschichte zu tun hat?
Gar nicht mal mit unserer Geschichte, sondern ich war jetzt erstmal bei Zugehörigkeit tatsächlich.
Hm.
Also es so, ich habe noch keinen konkreten Gedanken dazu, aber das war jetzt gerade so, wo ich so das erste paar Sachen gedroppt habe, dass ich so dachte, so. Ja, Zugehörigkeit. Wie fühlt sich das an? Was ist Zugehörigkeit? Wann fühle ich mich eigentlich zu irgendwas zugehörig? Und wann fühle ich mich eigentlich für irgendwas nicht zugehörig? Also vielleicht das auch für sich selber zu prüfen, ne? Wie fühlt sich das an, wenn ich mich einer Gruppe zugehörig fühle? Also klar, der eigenen Familie, aber auch generell. Wie müsste das sein, dass ich mich zugehörig fühle? Und wie ist das dann? Und was macht eine Gruppe sozusagen, damit sich andere zugehörig fühlen? Ich weiß das noch von früher, dass ich auch oft das Gefühl hatte, nicht dazu zu gehören und gar nicht, ja, auch gar keine Idee davon hat, wie sich das anfühlt, sich zugehörig zu fühlen. Und dann mit der Zeit bin ich dann so in Grüppchen reingeraten, wo ich gemerkt habe, ah, so ist das also, so fühlt sich das an, zugehörig zu sein. Ja, das war gerade so der erste philosophische Ansatz, der mir kam von wegen Zugehörigkeit.
Darf ich was nachfragen?
Ja, voll.
Woran hast du denn gemerkt, dass du zugehörig bist? Also was ist für dich so eine Essenz oder ein Gefühl oder ein Gedanke? Ha, ich gehöre dazu.
Ich glaube, das ist so ein Gefühl von Weite, die aber nicht so eine freie Feldweite hat in einem drin, sondern so ein bisschen so ein Lichtungsgefühl. Man weiß, da ist noch Wald und ich kann da weitergehen, aber es hat so wie so einen gesammelten Space innen drin. Es wird sehr philosophisch hier. Und ich habe das Gefühl, ich werde mit einbezogen. Also ich glaube, das Einbeziehen ist ein sehr großes Ding. Und Leute sind quasi untereinander bewusst oder unbewusst darum bemüht, dass jeder in der Gruppe eine gute Zeit hat. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor und Gedanken, den ich jetzt dazu habe, wie das mit der Zugehörigkeit ist. Also, dass ich merke, ah, das ist jemand, der fragt auch mal nach und es geht nicht immer nur um Person XY, sondern Leute haben so ein ehrliches Interesse an einen. Also ganz viel Ehrlichkeit, ganz viel Authentizität. Oh, boah, ich hasse dieses Wort Authentizität. Und so eine Echtheit. Also ich glaube, ich fühle mich eher gruppenzugehörig, wo ich das Gefühl habe, wir machen jetzt hier keinen Schauspielkurs, wer jetzt hier am tollsten und schönsten und besten ist und wer den geilsten Job hat, sondern irgendwie, dass gemeinsam Zeit gestaltet wird. Ich glaube, das ist ein Faktor. Also gemeinsam eine Zeit gestalten, in der jeder dafür zuständig ist, dass es eine gute Zeit wird. Das klingt irgendwie schön. Das möchte ich irgendwo hinschreiben.
Wollte ich gerade sagen, das klingt doch schon fast nach einer Postkarte.
Ja. Also, ja. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir mit Zugehörigkeit? Hast du irgendwas, wo du sagst, daran kannst du das greifen oder daran fühlst du das in Situationen? Ah, ich gehöre hier dazu.
Ich glaube, ich muss ein bisschen schmunzeln. Ich glaube, so geht's vielen Queens. Bei mir ist es eher andersrum, dass ich aus einer ganz persönlichen Wunde, also sowohl durch Queen und Trauma sein, aber auch durch Rassismus, Mobbing etc., ich eher grundsätzlich das Gefühl habe, nicht dazu zu gehören. Und wenn ich merke, dass das nicht mehr da ist. Also wenn ich merke, ich muss mir, ne, genau, ich muss mir meinen Platz hier in der Gruppe nicht verdienen, nicht erkämpfen, ich muss nicht irgendwas Tolles tun oder irgendwer Tolles sein, sondern ich bin einfach da und ich darf einfach so da sein, egal ob ich gerade gute Laune habe, schlechte Laune habe, was leisten kann, menstruierend in der Ecke mit Schafi auf meinem Bauch liege. Und ja, da schleicht sich, ne, also bei mir quasi durch die Abwesenheit des nicht zugehörig sich fühlen.
Ah, okay.
Und wenn ich quasi auf Reaktionen in mir reingehe, ne, wenn wir beim Körper sind, beim woran nehme ich es noch wahr, ist es bei mir oft so ein, sagen wir so, fast so ein bisschen so klischee-kitschig, so ein Wärmegefühl, entweder im Bauch oder in der Brust, wo ich so merke, oh, da passiert gerade Connection und tatsächlich ganz oft ist da auch eine Rührung mit dabei, ne? So, ich sag mal, glasige Augen, gar nicht so, dass das jetzt Tränen oder Weinen kommen, sondern einfach so die Kombi, da weiß ich, okay, da berührt mich gerade was.
So dieses Weichwerden, glaube ich, so dieses in der Situation, so mal für einen Moment dieses Harte ablegen können, zu wissen, hier kann ich einfach mal landen und ankommen und jetzt muss ich hier nicht irgendwas tun oder sein, sondern ich darf einfach weich sein. So das. Ja. Ist schön.
Ja, schön.
Und ja, und umso schrecklicher, wenn man dann dieses Gefühl hat, ich bin in meiner eigenen Familie nicht zugehörig. Also da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich für mich selber mittlerweile eher empowernd das Image des dunkelschwarzen Schäfchens der Familie auf mich genommen habe und aus den Strukturen ausgebrochen bin. Aus ziemlich ähnlichen Gründen. Und das hinterlässt tiefe Wunden und tiefe Narben. Also das ist nichts Einfaches. Ich glaube, es ist egal, aus welcher Gruppe man sich sozusagen entfernt. Es tut immer weh, aber von der eigenen Familie nochmal sich zu verabschieden und verabschieden zu müssen, aus Selbstschutzgründen, ist halt harter Tobak. Gerade weil es gesellschaftlich ja so ein Ding ist, von wegen, ja, es ist aber jetzt doch deine Mutter und es ist doch dein Vater und jetzt hab dich mal nicht so, wo das nochmal, sage ich mal, schwieriger ist, als wenn man einfach, sage ich mal, aus irgendeiner Freundesgruppe rausfällt oder so, weil man mit den Ansichten nicht mehr einverstanden ist oder was weiß ich was.
Ja.
Genau. Also das ist so oder so kein einfacher Schritt.
Überhaupt nicht. Und da hast du gerade zwei spannende Punkte angesprochen, die ich auch da nochmal, genau, vielleicht nochmal ein bisschen näher hinschauen wollen. Ne? Das eine ist, dass grundsätzlich, ne, also unsere Fragestellerin spricht ja davon, dass sie Angst hat und Schwierigkeiten, sich zu lösen. Ne? Und das finde ich total wichtig, dass du da nochmal sagst, naja, ein sich lösen, ein sich trennen von einer Gruppe von Menschen ist immer schwierig. Ne? Also das erstmal ist total normal. Da sind wir einfach beim Menschen, ne? Bei uns als soziale Wesen, als, oh, wenn ich nicht mehr der Gruppe angehöre, sterbe ich. Ne? Das ist, das fühlt sich manchmal so an, ne? Und da ist dann auch diese Angst da, die sich dann oft auch wirklich wie eine Todesangst und ein, oh Gott, katastrophisieren, dann bin ich für immer alleine und einsam und werde alleine als Cat Lady sterben. Ja,
Also doch gar nicht so einsam, sondern mit Cats
ja,
wenigstens.
genau. Und da einfach sich klar zu haben, wo kommt die Angst her? Ne? Also ein Teil ist, ich sag mal, normale, übliche Angst. Und dann zu schauen, wie viel ist da dann noch on top? Ne? Wie viel hat dann vielleicht wirklich mit den Menschen, mit der Beziehung, mit meinen eigenen Beziehungserfahrungen zu tun? Ne? Und ich finde das gerade, ne, wenn ich jetzt aus dem therapeutischen Kontext spreche, dass wir ganz oft ähnliche oder gleiche Gefühle in einen Topf werfen und sagen, oh, da ist eine riesige Angst. Und wenn wir uns die Angst aber angucken, dann besteht sie aus ganz vielen unterschiedlichen Ängsten. Und jede Angst wird vielleicht aus einem anderen Topf gespeist. Und dann können wir Stück für Stück uns da durcharbeiten und uns anschauen, welche Ängste sind da eigentlich alle?
Ja, voll. Das ist, glaube ich, auch wesentlich wichtig, weil das so ein bisschen zu entzerren und zu gucken, was da die einzelnen Details sind, macht es dann in gewisser Hinsicht auch leichter, als wenn man dann vor dem Riesenbrocken Angst steht und sagt, so jetzt mach mal. Das ist dann wesentlich schwieriger, als wenn man erstmal guckt, so da ist die Angst, dass ich dann vereinsame. So, was kann ich dafür und dagegen tun, sozusagen? Und sich darum erstmal zu kümmern. Also ich glaube, um da vielleicht noch mal ein bisschen persönlicher zu werden, ich glaube, was halt die Basis und Grundlage für uns war, durch diese Ängste durchzukommen und sich dann letztendlich auch wirklich mit einem Kontaktabbruch aus der ganzen Misere zu lösen, war erstmal die Gegenseite aufzubauen. Also nicht sozusagen das, naja, beschissen, aber sichere Nest einfach zu verlassen und zu sagen, so, tschüss. Sondern was wir halt unbewusst gemacht haben, ist erstmal Sicherheit an einem anderen Ort schaffen. Und das hat damals super gut funktioniert, da wir einen Partner halt kennengelernt haben, der glücklicherweise weit genug weg gewohnt hat.
Ja.
Und was wir da gemacht haben, und das hätten wir hätten, glaube ich, in dem Zustand damals nicht sagen können, ich löse mich gerade von meiner Herkunftsfamilie. Das never. Sondern was wir gemacht haben, ist zu erforschen, fühle ich mich hier wohl, mit was für Menschen möchte ich mich hier umgeben. Wir haben aktiv nach Sachen gesucht. Also ich erinnere mich noch ganz bunt daran, wie unsere Therapeutin uns vorgeschlagen hat. Na, sie haben doch mal gesagt, sie mögen Yoga. Wäre da nicht was, dass sie sich mal in so einem Yoga-Studio anmelden? Und das war eine riesige Überforderung, eine riesige Herausforderung. aber es war so ein bisschen wie der erste Schritt, um in dieser neuen Stadt, in der neuen Situation so anzukommen, zu merken, ah, oh, ich kann hier Sachen machen. So ganz alleine, weil da kam niemand mit, weil damals war Assistenz noch kein Gedanke in unserem Kopf, dass es sowas geben könnte. Wo wir dann gesagt haben, oh, wir probieren mal was aus. Und dadurch sind keine Kontakte entstanden, leider, aber irgendwie einen Space. Und zusammen dann mit dem Space rund um unseren Freund war das dann wie so ein Zweitwohnsitz. Sag ich mal, das war es tatsächlich, mehr oder weniger, weil wir still und heimlich, indirekt, unbewusst immer weiter bei ihm eingezogen sind.
Ups.
Ups. Und irgendwann, da reden wir, glaube ich, von einem Jahr oder anderthalb Jahre später, nachdem wir hier angefangen haben, sozusagen alles aufzubauen, unbewusst, erst dann gab es dann diesen Schritt, wo der Körper, das System, der Geist gesagt hat, so, ne, dahin gehe ich nicht wieder zurück. Aber das hätten wir nie und nimmer gemacht, wenn wir diesen zweiten Ort nicht gehabt hätten. Also wenn wir nicht diesen neuen Ort haben, wo wir das Gefühl haben, da kann man jetzt Steinchen drauf bauen. Das ist kein Wüstensandboden, der mich dann gleich sozusagen verschluckt, oder es ist kein Wasserboden, sondern da könnte man was draufstellen. Das hat immer noch Mut gebraucht. Sehr, sehr viel Mut. Aber es war halt irgendwie wichtig. Also es hätte nie, die Angst hätte sich nie und nimmer dazu überreden lassen können, diesen Schritt zu gehen, wenn nicht vorher was anderes da gewesen wäre. Ja.
Danke euch fürs Teilen aus dem Nähkästchen.
Ja.
Und ich finde, da ist eine ganz, ganz wichtige Essenz dabei. Ne? Eine Angst beschützt uns ja auch. Ne? Die sagt ja auch, oh, Vorsicht, Gefahr. Und vielleicht war nur eure Angst, naja, was ist denn, wenn wir nachher alleine, wirklich da ganz alleine sind und abkrachen, dann ist da niemand. Ne? Und da quasi. Und das kann, ne, ich sag mal, das sichere Nest, das neue Zuhause kann, ne, wie bei euch jetzt ein Partner sein, das kann eine neue Wohnung sein, es können aber auch einfach neue Menschen, ein neuer Freundeskreis, eine neue Stadt sein, ne, also da finde ich total schön, dass ihr das Element mit dem Gegengewicht reinbringt, ne, dass da erstmal überhaupt eine neue Option da sein muss, möchte, ne, also, ich glaube, da sind wir auch wieder beim Henne-Ei-Ding. Für manche ist es so, okay, ich brauche erstmal eine neue Option, um loslegen zu können. Und andere sagen, boah, nee, erstmal Brücken verbrennen, Brücken abbrennen, abreißen und dann wird sich das Neue geben. Und ich glaube, da sind wir auch einfach beim Menschentypen. Also
Voll.
an alle, die jetzt zuhören, welcher Menschentyp bist du? Also ist es für dich eher erstmal hinten abschließen und dann ist Platz für Neues? Oder ich schaffe erst was Neues und kann dann gediegen rüberhüpfen und habe eine leichtere Transition.
Ja. Voll. Also ich glaube, das ist auch wirklich nichts, was man bewusst entscheidet, glaube ich. Also zumindest könnte ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand in der Situation sagt, ja, ich reiße jetzt die Brücken ab und dann mache ich das so und so, sondern zumindest war es bei mir so, ich weiß es nicht. Es ist halt so ein super emotionales Thema und so, sage ich mal, belastet auch, dass ich das Gefühl hatte, der letztendliche Schritt war eher so wie so beim Bungee-Springen. So wie dieses, und jetzt mache ich das. Ich trete jetzt einfach in den Abgrund. So jetzt, und dann gab es halt kein Zurück mehr. Weil diese letztendliche Überwindung, das dann durchzuziehen, ist dann halt so wie so ein, da braucht es wie so den richtigen Moment. Und zumindest bei uns waren das dann so Schlüsselmomente, wo wir dann das Gefühl hatten, so, nee, das tut mir safe nicht gut und ich habe gar keinen Bock mehr da drauf. Also wo so die eigene Kraft und die eigene Energie und auch dieses, nee, ich gebe mir das nicht mehr, dann so durchkam, wo wir dann letztendlich, sage ich mal, den Bungee-Jumping-Schritt gewagt haben. Ja. Punkt erstmal.
Ich finde dieses Nee gerade total stark, was ihr gerade gesagt habt. So dieses, also gerade Menschen, die damit hadern, ne, drüber nachdenken, breche ich den Kontakt ab oder verändere ich den Kontakt mit meiner Herkunftsfamilie? Da ist ja ein Schmerz da, da ist ein Leidensdruck da. Und gleichzeitig, und das lesen wir ja auch hier, ne, bei unserer Fragestellerin, da war ja auch viel Gutes. Ne? Also es ist ja auch immer ein Abwägen, es ist immer ein, in Anführungsstrichen, lohnt sich das? Was steht in der einen Seite der Waagschale, was in der anderen? Ne? Und wenn ich das jetzt erzähle, erinnert mich das zum Beispiel daran, dass ich witzigerweise heutzutage gar nicht mehr so oft, vielleicht weil ich mittlerweile mehr als Therapeutin und Speakerin auftrete als Betroffene, aber ich habe ganz oft die Frage gestellt bekommen, so was war für dich der ausschlaggebende Punkt, ne? Warum hast du dich irgendwann damit beschäftigt, dein Trauma aufzuarbeiten, obwohl ja in Anführungsstrichen alles lief, ne? Und genauso hat sich's bei mir damals angefühlt, dass es irgendwann anstrengender war, alles wegzuschieben, ne? Wie so kleine Ballons, die aus dem Wasser hochkommen und am Anfang kann man irgendwie den einen Ballon runterdrücken und den anderen und irgendwann waren es aber so viele Ballons und es war so viel zu handeln, zu balancieren an Symptomen, an Problemen, dass ich irgendwas gefühlt hatte, ach, scheiß drauf, dann kümmere ich mich jetzt halt darum, es bringt ja jetzt eh
Ja,
nichts mehr.
genau das,
Ne?
dieses, oh nee, es regt mich so auf, jetzt reicht's aber langsam, ja.
Genau. Na, und das finde ich ist was ganz Kraftvolles. Es ist ein, es ist eine Selbstermächtigung. Es ist ein, okay, ich kümmere mich jetzt drum, ob ich nun Bock habe oder nicht. Es ist an der
Ja,
Zeit.
dieses, das ist wie dieses ätzende Gefühl von, du musst noch XY, weiß ich nicht, Steuersachen erledigen und du schiebst es auf und du schiebst es auf und irgendwann so, ja, komm jetzt, ich habe keinen Bock mehr, dass das mich hier, dass es hier rumliegt und sagt, bitte bearbeite mich, ich habe eine Deadline. So, genau, also damit vergleiche ich das ganz gerne, so dieses, wenn man einfach gar keinen Bock mehr hat, dass das in seinem Kopf die ganze Zeit rumspukt und
Ja.
sagt so, übrigens, ja gut, wenn du dich darum kümmerst. Übrigens, ich glaube, so gut ist es nicht mit der Familie bei uns. Vielleicht sollten wir da mal was unternehmen. Und irgendwann ist dann so, ja komm, ey, jetzt reicht's.
Ja.
Ja. Und ich mag noch mal drauf eingehen, auf dieses viel Gutes. Also, dass Beziehungen gerade in der Herkunftsfamilie auch viel Gutes beinhalten. Das ist was, was ich glaube ich in diesem und so Ende des letzten Jahres ganz ausführlich therapeutisch thematisieren durfte, dass diese Dualität besteht. Also, dass es nicht nur schlecht war, dass es nicht nur grauenvoll war. Und da reinzuwachsen, sozusagen zu erkennen, nur weil, ja, jetzt mal ganz blöd wie sagt man, runterskaliert, nur weil das Essen, was sie uns gekocht haben, super lecker war, sind wir halt trotzdem vielleicht nicht wirklich satt geworden, im übertragenen Sinne. Also es geht halt darum, zu akzeptieren und zu lernen, diesen Schmerz und diese Trauer auszuhalten, dass es eben auch gute Zeiten gab und dass Sachen schön waren oder dass Familie einfach auch was Schönes sein kann und dass es was Schönes ist, mit der Familie zusammenzukommen und man dann sozusagen erst im zweiten Schritt dann merkt, na ja, okay, es ist schön, mit der Familie zusammenzukommen, aber es wäre irgendwie schöner, wenn die Menschen ein bisschen verträglicher werden. So.
Hm.
Und das ist ein riesiges Lernfeld, so gerade im Trauma-Kontext, im Queen-Kontext von wegen. Aber da war ja auch was gut. Und wir neigen dann halt zu sagen, die Person ist böse und die Person ist gut oder die sind alle böse. Und die Realität ist halt, keiner davon ist halt 100% böse. Auch wenn sie TäterInnen waren, auch wenn sie uns schlimme Dinge angetan haben, wird es immer, prophezei ich jetzt einfach mal, immer auch irgendwelche Schlüsselmomente geben, wo man sagen kann, aber das war gut. Das war schön, dass wir XY-Ausflüge gemacht haben, dass wir da und dahin in Urlaub geflogen sind oder was weiß ich was. Das war schön. Und das revidiert halt nicht, mal im Ansatz, den Schmerz und die Sachen, die ein Täter oder eine Täterin einem zugefügt hat.
Ja.
Das ist halt dieses verfluchte, zweischneidige Schwert, weil man möchte, dass diese Person einfach nur böse ist. Man möchte, ja, der war absolut scheiße, das war ein Täter und den möchte ich jetzt komplett aus meinem Leben streichen. Und das funktioniert halt nicht.
Ja.
Ja, das geht vielleicht mit einem Fremden, den man vorher in seinem Leben noch nie gesehen hat, aber nicht mit Beziehungspersonen, schon gar nicht mit so wichtigen, essentiellen Bindungspersonen wie Familie. Und
Total.
deswegen ist es halt doppelt so schwer zu sagen, ich wage jetzt den Schritt.
Ja.
Ja.
Habt ihr sehr, sehr schön gesagt. Vielleicht einfach kurz zur Ergänzung für diejenigen, die
Ja.
vielleicht ein bisschen weiter hören wollen. Wir haben auch eine Podcast-Folge zum Thema Täterloyalität und Täterintrojekte. Na, da gehe ich noch mal näher drauf ein, auch die Definition davon. Deswegen, da gehen wir jetzt gar nicht groß drauf ein, aber einfach auch mit TäterInnen kann man Bindung fühlen und das Gefühl haben, ne, da darf man jetzt aber nicht gehen oder man möchte nicht oder man möchte man da nicht wehtun und so weiter. Ne, das sind ganz normal psychologische Mechanismen. Es sind Schutzmechanismen auch für euch. Ne, wenn ihr da noch mal näher reinhören wollt, könnte das auch noch mal spannend sein, gerade wenn bei euch dieser Ruf so stark ist nach dem, ja, aber, ne, aber da war ja Gutes, aber da war nicht ganz böse und es ist ja gar nicht so schlimm gewesen und so, ne? Also da sind wir viel bei Schutz und Überlebensmechanismen.
Für alle Fälle.
Ich hatte gerade noch einen Gedanken. Genau, noch auch noch mal eine Ergänzung zum Thema, ne, Familiensystem. So, vielleicht, ne, ist es bei euch auch so, das höre ich von vielen meiner KlientInnen, dass sie, ich sag mal, die Tatperson von der Rolle der Person oft abspalten, ne? Also als Papa war er total toll, ne? Er hat ganz viel Tolles mit mir gemacht und gespielt und so weiter. Aber, ne? Und dann, genau, gerade bei Kindern, wenn es jung passiert ist, nachts kam das Monster raus. Aber das war ja gar nicht er, ne? Also, dass wir als Schutz, da vom gleichen Menschen die Taten aber zwei unterschiedlichen, ich sag mal, Rollen zuschreiben. Ne? Und das ist einfach unglaublich schwer zu halten. Und da eine ganz, ganz große Einladung, das auch wirklich therapeutisch oder beratungscoachingmäßig, wie auch immer, das nochmal begleiten zu lassen, zu schauen, dass ihr da, ich sag mal, das Gute im Menschen, das, was gut war, nicht überhöht und das Negative, das, was er euch verletzt hat, das nicht runterspielt. Und das schafft in Einklang, in Anführungsstrichen, mit dem einen Menschen zu bringen, der das nun mal für euch leider beides war.
Ist ja ganz klassisches Trauma-Spaltungsding, um die Sache halt einfach erträglicher zu machen,
Genau.
weil die Dualität von jemand ist gut und böse gleichzeitig echt schwer zu ertragen ist.
Toll.
Ja.
Gerade für Kinder, ne?
Für Kinder sowieso. Also da spielt ja dann auch viel so, sage ich mal, so das magische Denken noch mit eine Rolle, dass das Ganze, sage ich mal, fantasiemäßig irgendwie auch verpackt werden muss. Um das erträglicher zu machen oder erklärbar zu machen, warum solche Sachen passieren, wenn der Täter oder die Täterin tagsüber, sag ich mal, ganz, ganz lieb ist. So, also dann suchen Kinder halt nach Erklärung.
Ja.
Die Erklärungen sind dann meistens auch sie selbst. Also die eigene Schuld. Also zumindest was ich auch weiß von unserer Aufarbeitung, was jetzt so die Thema Familie angeht, dass bei dem Thema, ich möchte mich aus dem Kontakt lösen, nicht nur Angst, sondern auch wahnsinnig viel Schuldgefühle dabei waren. Von wegen, ich bin, also Anführungszeichen, ich bin ja so undankbar, was die alles für mich gemacht haben. Die haben sich ja immer gut um mich gekümmert. Ich hatte immer was zu essen, die Kinder in Afrika und so weiter. Also da ist halt ja ganz viel, also zumindest bei uns gewesen, ganz viel Schuldgefühle einfach da, zu sagen, ich gehe jetzt aus diesem Kontakt raus, ich wage jetzt den Schritt, mich von dieser Familie zu lösen über Kontaktabbruch. Also wir reden ja hier von sich von der Herkunftsfamilie lösen, muss ja nicht Kontaktabbruch bedeuten, ne, sondern auch, weiß ich nicht, räumliche, zeitliche Distanz und so weiter schaffen, kann ja das auch bedeuten. Für uns war es halt der Kontaktabbruch, der sich am stimmigsten angefühlt hat. Aber ja, es spielt halt immer dieses Schuldgefühl mit. Dieses zum Teil, glaube ich, halt einfach eingetrichterte, oder glaube ich nicht, weiß ich, eingetrichterte, von wegen, man muss halt sich mit seiner Familie verstehen und die haben einem ja so viel ermöglicht und dödödö. Aber dann halt auch viel selbst aufgeladene Schuld von wegen, also auch Täterzeug, ne? Von wegen, ich bin ja selber schuld, dass die mich so behandelt haben. Und jetzt bin ich hier auch noch die Böse und will mich lösen. Also das waren zumindest so Sachen, die bei uns unbewusst quasi dann 24/7 aktiv waren. Diese Schuldgefühle, die Angst, viel Scham auch und viel, wieso machst du das? Das darfst du nicht, ne? Also, es ist nur noch, nicht nur die Angst, glaube ich, die einen da hindert zu sagen, hey, diese Menschen tun mir nicht gut.
Voll großer Mischmasch aus ganz vielen Gefühlen.
Ja. Und eine Sache hatte ich noch, die will ich einfach mit reinschmeißen in den Fluss dieses Podcastes, was tatsächlich damals so ein ausschlaggebender Punkt war, der das alles irgendwie angeleiert hat. Und den ich heute auch immer noch so benennen kann, das war dieses, ich glaube, das hat Dani Scharf damals irgendwie mal so in einem Video oder so geteilt gehabt. Wir waren damals riesige Dani Scharf-Fans. also vorgestellt oder stell dir vor, du würdest deine Familie oder deine Eltern oder wen auch immer in einem Restaurant sehen oder in einem Café. Die würden da sitzen, du hättest nichts mit denen zu tun, die wären dir völlig fremd und die würden einfach so sein, wie sie so sind und da an diesen Tischen sitzen. Hättest du Bock, dich damit dazuzusetzen und dich mit denen zu unterhalten? Und das war irgendwie so ein, glaube ich, ein Anfangsfunke, wo wir damals gemerkt haben, oh mein Gott, nein, so, never. Da setze ich mich lieber alleine an den Tisch daneben und lausche, weil das dann schon ganz schön interessant ist, aber niemals an diesen Tisch. So wegen so Gossip und man kann von Unfällen nicht weggucken. Dieses Ding, so wäre es eher gewesen, aber niemals mit an den Tisch. Und das mag ich gerade irgendwie einfach mit reinschmeißen, dass das für uns so ein Gedankenspiel-Experiment war, um zu sehen, so, m-m. Also warum muss ich den Kontakt halten, wenn ich merke, die tun mir nicht gut und die Beziehung tut mir nicht gut? So, warum sollte ich das tun, auch wenn sie meine Eltern sind? So. Mit welchen Vertrag habe ich unterschrieben, der mich verpflichtet, jetzt mit meinen Eltern irgendwie Kontakt zu haben, auch wenn sie scheiße sind oder wenn meine Familie mich behandelt wie Dreck? Ja. Oder ich mich gar nicht zugehörig fühle. Ja. So, das vielleicht so als Gedanken.
Danke
Ja.
auch für das Gedankenexperiment. Das ist ein schönes. Ich werfe gerade einen kurzen Werbeblock ein, ihr Lieben. Ihr wisst, der Podcast kommt kostenlos zu euch über jegliche Podcast-App eurer Wahl, Spotify, Apple Podcast, YouTube, Deezer, was auch immer ihr nutzt. Aber der ist in der Produktion nicht kostenlos. Wir sind vier Menschen hinter diesem Podcast und aktuell zwei hier vorne, die sich darum kümmern, dass ihr seit 5 Jahren alle 2 Wochen eine neue Podcast-Folge bekommt, teilweise sogar Doppelfolgen. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen mögt, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr einmal auf die Shownotes klickt oder einfach auf unsere Webseite geht, survivorqueens.de, und uns eine Spende dalasst. Das kann eine Einmalspende sein, das kann eine monatliche Spende sein. Jeder Euro hilft, dass wir unsere Arbeit weiterhin machen können, das Wissen, dass all das, was wir hier tun, die Öffentlichkeitsarbeit, die Psychoedukation, eure Fragen beantworten, dass wir das weiterhin für alle Menschen kostenlos zur Verfügung stellen können und hier keine Paywall oder nur Mitglieder dürfen Podcast-Folgen hören und so weiter, dass wir nicht auf solche, ich sag mal, kapitalistischen Spielchen zurückgreifen müssen, sondern wir die Arbeit einfach weiterhin frei für alle zur Verfügung stellen können. Und wer uns unterstützen kann, unterstützt uns. Das würde uns riesig helfen. Ganz, ganz lieben Dank euch. Ja. Werbepause Ende. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, lass mich den gerade suchen. Genau. Ich finde ja auch nochmal total spannend das Wort Herkunftsfamilie. Ne, ich finde
Ja.
allein das du, liebe Fragenstellerin, Fragensteller, und auch, dass wir als Queens, Kings, Queens überhaupt das Konzept, die Möglichkeit haben, das so zu benennen, ne? Weil früher war es halt, naja, meine Familie. Und ich finde, die letzten Jahre, ich sag mal so in den letzten 5 bis 7 Jahren, hat sich immer mehr auch nochmal ergänzend zum Wort meine Familie, weil Familie ist ja eigentlich positiv konnotiert in der Gesellschaft, das Wort Herkunftsfamilie noch dazugepackt. Und ich finde das total selbstermächtigend, ne? Da sind wir wieder bei Beschreibungen und bei Worte bilden die Realität. Denn genau das sagt das Wort Herkunftsfamilie. Das ist die Familie, in die ich hineingeboren bin, aus der ich herkomme, für die ich nichts kann. So, aber ich kann entscheiden, wie viel Kontakt oder wie wenig oder auch gar keinen Kontakt ich mit diesen Menschen haben möchte. Na, und dann gibt es quasi daneben das Konzept der Wahlfamilie, der Wunschfamilie, der selbstgewählten Familie oder einfach nur der Familie. Na, also da einfach cool, liebe Fragestellerin, dass du das Wort für dich da schon nutzt und da nochmal eine Deutungshoheit reinbringst. Na, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und da einfach, ja, ich sag mal an alle auch, die uns zuhören, vielleicht für dich zu reflektieren, wie benutzt du das Wort Familie? Und ist Herkunftsfamilie etwas, was in deinen Wortschatz vielleicht rein möchte? Vielleicht auch nicht. Na, also ich erzähle mal, also aus meinem Leben, meine Herkunftsfamilie ist meine Familie. Ja, also ich habe keinen Kontaktabbruch oder ähnliches. Wir hatten auch schwierige Zeiten. Wir haben uns aber, ich sag mal, zusammengefunden. Bei mir ist der Täter aber auch niemand aus meiner Herkunftsfamilie. Das macht nochmal einen ganz großen Unterschied. Und auch da, ne, also egal ob TäterInnen in der Familie sind oder nicht, ganz unabhängig, ob Queen oder nicht oder King, Queen, wir sind heute nicht mehr in der Steinzeit. Wir sterben nicht, wenn wir unserer Familie, wenn wir uns von ihnen entfernen, wenn wir woanders hinziehen, wenn wir auf einen anderen Kontinent ziehen, wenn wir keinen Kontakt mehr mit ihnen haben. Wir leben heute in einer sogenannten Zivilisation, schwieriges Wort, in der unsere alten Prägungen uns nicht mehr davon abhalten brauchen, ne? Wir keine Todesangst mehr haben müssen, wenn wir uns von unserer Herkunftsfamilie lösen. Ne? Also da einfach eine ganz herzliche Einladung, vielleicht mal zu reflektieren, ob das Wort in deinem Wortschatz ist, rein möchte und wie du es eigentlich mit deiner Familie hältst.
Voll guter Input. Ja. Ja. Ich hatte auch noch einen Gedanken. Aber wie immer hat er sich kurz mal wieder verkrümelt und möchte eine Runde um den Block drehen, bevor er sich wieder blicken lässt oder so. Ich weiß es nicht, was diese Gedanken dann immer zwischenzeitlich so machen.
Ja, dann lassen wir ihn
Ja.
doch drehen.
Ja.
Wenn ich hätte auch noch einen, wenn du magst,
Ja, voll.
vielleicht kommt deiner in der Zwischenzeit.
Voll. Hau raus.
Ich lese noch mal die Frage vor. Ist ja schon über eine halbe Stunde her, dass wir damit angefangen haben.
Ja, lies noch mal die Frage vor.
Genau.
Oder die Aussage oder
Ja.
die Situation.
Ich habe so dolle Angst oder Schwierigkeiten, mich von meiner Herkunftsfamilie zu lösen, weil da auch viel Gutes war. Doch eigentlich sind die Beziehungen kaputt. Es wird zwar immer gesagt, dass wir zusammenhalten, aber irgendwie falle ich aus der Rechnung raus. Und mit all dem, was wir schon besprochen haben, finde ich auch nochmal spannend, ne, den Satz oder den Halbsatz. Doch eigentlich sind die Beziehungen kaputt. Ne? Also da sind wir wieder beim Thema Wählen, beim Thema, was bedeutet für mich Familie, was bedeutet für mich, zu einer Gruppe dazuzugehören, wenn die Beziehungen, und hier steht eigentlich, ne, ist die Frage, was bedeutet das eigentlich? Manchmal ist es ja nur ein Lückenfüller, manchmal ist es ein, ich traue mich nicht, das Wort, den Satz ohne eigentlich zu sagen, ne? Doch, die Beziehungen sind kaputt. Vielleicht ist das der gemeinte Satz, gefühlte Satz. Vielleicht ist da aber auch irgendwas noch heile dran, ne? Also da ist immer wieder spannend, wenn wir solche Sätze denken, zu schauen, was macht das eigentlich? Und sollten die Beziehungen tatsächlich kaputt sein?
Ja.
Was bringt mir dann der Kontakt noch, wenn die, ich sag mal, ne, wenn wir sagen, eine Gruppe ist, ich bin als, ne, kleiner Kreis mit ganz vielen anderen und wir haben den Kreis um uns herum, aber meine Linien zu den anderen, meine Beziehungen, die sind kaputt. Was bringt mir dann noch, mit den anderen Punkten in einem Kreis zu sein, wenn die Bindungen nicht mehr da sind?
Schönes Bild. Ja. Ich war tatsächlich auch, also mein Gedanke ist so halb wieder da, weil er macht nicht mehr so viel Sinn. Der bezog sich auch auf diesen Halbsatz, weil so die Aussage, ne, die Beziehungen sind kaputt. Und ne, das eigentlich streiche ich mir jetzt mal raus, weil, wie du eben gesagt hast, eigentlich ist es meist ein Lückenfüller. Eigentlich ein Satz ist ein Wort, was ich immer wieder versuche aus meinem Sprachgebrauch dann immer zu entfernen, wenn ich es gedroppt habe, weil ich dann eigentlich meistens merke, dass ich eigentlich gar nicht sagen wollte. Da war so ein Gedanke von wegen, woran merkst du das, dass die Beziehung kaputt ist? Und woran merkst du, ne, weil, also ich gehe da jetzt mal ganz DDR-mäßig ran, wenn was kaputt ist, dann kann man das ja reparieren. Ne? Woher in deinem Körper, in deinem Gedanken, woher ist dieses, ich sag mal, die Resignation zu sagen, es lohnt nicht mehr, diese Kaffeemaschine zu reparieren, weil da läuft das Wasser überall raus. Und woher kommt die Motivation? Aber die Kaffeemaschine mag ich, die sieht so schön aus und die habe ich von meiner Oma geerbt. Also so nach dem Motto, was jetzt nicht heißt, du musst jetzt deine Beziehung reparieren oder du musst jetzt auf jeden Fall die Beziehung nicht reparieren, sondern sich dem einfach mal bewusst zu werden, woran hänge ich? Was davon in dieser Beziehung ist das, was ich vermisse? Was ist der Punkt, wo ich sage, das ist zwar kaputt, aber ich möchte unbedingt, dass dieser Wasserkocher weiter in meiner Wohnung steht, weil ich mag den irgendwie. Der ist zwar nicht mehr funktional und meistens nervt er mich auch tierisch, aber irgendwas in mir kann sich nicht davon trennen. Und ich glaube, dieses Motivation, Resignation Ding braucht halt auch so eine Aufmerksamkeit, so eine Auseinandersetzung. So. Und meistens ist es halt so ein ganz tiefer liegender, zuhörender, liegender Schmerz, wie immer, so Probleme und Schmerzen und ne? Der gesehen werden muss, der auch geachtet werden muss und der Aufmerksamkeit braucht im Sinne von, hey, ich sehe das. Ich sehe das, dass du denkst, so, Digga, dieser Wasserkocher, Junge, der ist für nichts mehr gut. Und auf der anderen Seite, das ist so mein Wasserkocher. Ich mag den. Ich will den nicht so. Ich habe Angst, ihn auf den Sperrmüll zu packen, weil, was ist dann? Und das hat immer so was ganz Kindliches, finde ich. So,
Ja.
das auch mit diesem, da war viel Gutes, da ist viel Schlechtes. Und ich glaube, da braucht es halt eine tiefere Auseinandersetzung einfach damit, das gehen zu lassen. Und daraus entsteht dann auch wieder so eine neue Motivation von, ich gehe jetzt in die Resignation und ziehe das durch, was gut für mich ist. Oder auch nochmal in die Motivation zu gehen, ey, ich möchte, dass diese Beziehung funktioniert. Ich möchte mich damit auseinandersetzen. Ich möchte in Kontakt gehen. Vielleicht auch, ich möchte das ansprechen. Hier, Leute, was ist denn das hier für ein Haufen? So, den transgenerationalen schwarzen Schaf-Move in der Familie zu machen. So, sag mal, können wir mal aufhören, uns dauernd über alles aufzuregen und stattdessen mal was tun, anstatt passiv in der Ecke zu sitzen?
Ja.
Oder halt zu sagen, das habe ich schon fünfmal versucht und sie wollen mich nicht hören. Und ich will nicht mehr nicht gehört werden. Und deswegen mache ich jetzt das. Also ich glaube, es braucht so diesen Motivationskick aus dem Schmerz heraus, zu sagen, ich weiß, der Wasserkocher ist echt schön, aber ich brauche halt einen, der funktioniert, sonst kriege ich keinen Tee. Ja. So in die Richtung habe ich, ursprünglich war der, also es ging darum, aber ich hatte andere Gedanken, aber die fand ich jetzt auch ganz gut.
Ja, ich finde die total super. Und
Ja.
den mag ich weiterspinnen. Mag ich den Tee, in Klammern den Menschen, die Beziehung, so wie der heute da ist, oder mag ich die Erinnerung an Tee, wie er früher mal geschmeckt hat oder wie er sich früher angefühlt hat? Also nehmen wir die Tee-Metapher. Kommt da überhaupt Tee raus? Ne? Also ist da überhaupt noch eine Beziehung? Kommt da total das komische, kalkige Wasser
Tja.
mal raus? Teer? Wie auch immer daraus Teer wird?
Mit einem R hinten dran.
Ja, der Wasserkocher macht immer ein R hinten dran, ja.
Ja.
Ja, also die Frage ist: Ist die Beziehung so, wie sie heute ist, etwas, das du in deinem Leben behalten möchtest? Oder ist es eine Erinnerung oder ein Ideal, ein Bild von etwas, was du haben möchtest? Und dann finde ich total schön die Frage von dir, Nina. Möchtest du und kannst du daran etwas ändern, ne? Das ist ja nicht automatisch, dass wir jetzt hier allen empfehlen, brecht alle Kontakte zu euren Familien ab.
Ja, Kontaktabbruch. Nein.
Sondern, genau, kann man es noch reparieren? Kannst du diesen alten Wasserkocher DDR-Style noch reparieren? Möchtest du das? Liegt es im Rahmen deiner Fähigkeit? Möchte der Wasserkocher das auch?
Oh, der arme Wasserkocher, ja.
Na, also wir sind ja auch, und ne, die Fragenstellerin spricht ja hier auch, oder Fragensteller wissen wir ja gar nicht, von der Herkunftsfamilie, ne, wo zwar immer wieder gesagt wird, wir halten zusammen, aber irgendwie fällt die Person da immer wieder raus. Das heißt, irgendwas ist da ja auch im Familiensystem, das zwar das eine sagt, ne, wir halten zusammen, aber das andere tut, oh, wir planen ohne dich oder du bist nicht so wichtig oder wir vergessen dich. Na, also irgendwas ist da ja im System, was Fragezeichen aufwirft.
Ja. Ich hatte gerade schon wieder Gedanken. Gedanke geht noch eine Runde um den Block. Kommt gleich
Ja.
wieder. Please hold the line.
Vielleicht
Ja,
müsst ihr eure
voll.
Gedanken aufschreiben, während
Ja,
ich
ich habe schon angefangen, Sachen
rede.
aufzuschreiben für die Zusammenfassung nachher,
Oh.
aber den Punkt, da war ich noch nicht smart genug, danke, Mai. Das ist gut. Ja. Hast du gerade noch was? Dann kann mein Gedanke noch um den Block gehen.
Genau.
Auf jeden Fall wollte ich noch dazu sagen, dass ich einen wichtigen Punkt finde, was du gerade angesprochen hast. Also, dass das irgendwie. Ja, es ist halt ein wichtiger Faktor in der ganzen Sache, ob Also, ah, ich hab's wieder. Ja, danke. Gedanke ist wieder da. Thema Wasserkocher will sich nicht reparieren lassen. Da mag ich noch kurz anknüpfen. Für mich war es auch hart in dem Moment, als ich gemerkt habe oder wir gemerkt haben, so wie uns unsere Familie behandelt, ist das asozial hoch 10 und es geht nicht. Kam die Motivation, ich möchte das nicht mehr, ich möchte das ändern. Dann haben wir versucht, das zu ändern und haben festgestellt, die wollen das aber gar nicht verändern, weil, ja, wäre wahrscheinlich zu schwierig, ich weiß es nicht, oder zu schmerzhaft oder andere Gründe, ich möchte darüber nicht spekulieren. Eigentlich schon, aber ich mach's mal nicht. Diese Erkenntnis zu merken, dein Wasserkocher weigert sich, sich damit auseinanderzusetzen, dass er nicht dicht ist. Das wird immer besser, die Metapher.
Wild.
Wild. Dass das halt auch ein wichtiges Ding ist, zu merken, ab wann nutze ich meine Energie quasi nur noch dafür, gegen Windmühlen zu fahren, die sowieso keinen Bock haben, ihren Standort zu verändern. Und wann erreiche ich den Punkt zu sagen, wisst ihr was? Ne. Also die Energie kann ich jetzt auch einsetzen, um, weiß ich nicht, einen Wasserkocherpflanze zu entwickeln, die jede Woche einen neuen Wasserkocher produziert. Anstelle mit euch darüber zu reden, ob ihr noch Windmühlen sein wollt oder schon wieder was anderes. So, also das war noch ein Punkt, den ich mit einbringen wollte. Dieses akzeptieren müssen, dass es Menschen da draußen gibt, die keinerlei Interesse daran haben, sich zu verändern, irgendwas in ihrem Leben zu verändern und die erst ihre Kur, ihre psychosomatische Kur mit 45 in der Burnout-Klinik brauchen, um zu sehen, Mensch, so wie ich mein Leben bisher gelebt habe, war das ganz schön scheiße. Oder die das bis zu ihrem Tod nicht sozusagen annehmen oder ändern wollen. Das ist eine wichtige Komponente und irgendwann greift dann hoffentlich so diese Selbstschutzinstanz, die sagt so, nee, also in deinen Strudel da, in deinen Sumpf, da möchte ich nicht mehr drin sein. Das ist irgendwie nicht so meins. Kannst du gern drin weiter wohnen, aber ich fühle das nicht so. Und ich habe auch keine Lust mehr, dich da rauszuziehen. Weil Kinder ja gerade auch in solchen komplexen, gewaltvollen Familiensituationen dazu neigen, einfach die Eltern auch retten zu wollen, das Gegenüber retten zu wollen und was machen zu wollen. Und das lese ich auch so ein bisschen aus diesem, ne, wir halten zusammen, wir sind eine Familie, wir wollen ja auch in eine Richtung ziehen. Aber irgendwie kommt es nicht bei mir an, weil im Hintergrund, wie sowas läuft, was dem komplett entgegensteht. Und das ist so dieser, meistens dieser Schein, den man dann nach außen wahren will, von wegen, ja, wir sind eine Familie, wir halten zusammen und guck mal, wie toll die das machen und da war das und das und trotzdem sind die noch alle und kommen zu den ganzen Geburtstagsfeiern so. Aber außen, hui in fui, ja. Also, das ist ganz häufig, hat das zumindest aus unserer Erfahrung. Dieses Sagen von wegen, wir halten ja zusammen und wir sind ja eine gute Familie, dass das ganz häufig einfach so ein Ding ist, um sich selbst in seinem Muster, in seinem Sumpf zu beruhigen. Zu sagen, so wie wir das machen, machen wir das gut. Ja, wir regen uns zwar die ganze Zeit drüber auf, so und das und hier und so und verändern nichts und sind griesgrämig und kacke und schließen irgendwelche Leute aus. Aber so, wie wir das machen, machen wir das richtig. So, um so eine innere Beruhigung zu haben, um die Muster eben nicht anzutitschen. Und wenn dann halt jemand kommt, der die Muster titscht, dann passiert das dann halt auch häufig, dass man aus den Beziehungen, aus den Rechnungen raus subtrahiert wird, damit man eben nicht diese wunden Flächen und Plätze antitscht. Ich glaube, darauf wollte ich ursprünglich hinaus, bevor ich angefangen habe zu philosophieren
Über Wasserkocher.
über Wasserkocher und Wasserkocherpflanzen. Ja. Also
Super.
dieses zu merken, es ist, du bist quasi in dem Punkt, wo du sagst, ich möchte aus diesem Familiensystem ausbrechen, Triggerpunkt in diesem Fall wirklich für deine gesamte Familie und ihre Muster. Fürs System Familie.
Ja.
Weil du sie darauf hinweist, das, was ihr sagt, das stimmt nicht.
Ja.
Und das würde ja den Familiensegen, den Wohlgehüteten, stören.
Toll.
Ja. Das kam mir noch so als Faktor, warum es so schwer ist, da rauszukommen.
Voll gut. Und damit schließt sich ja auch der Kreis, ne? Damit sind wir wieder bei dem allerersten Thema, was ihr angerissen habt, mit dem Thema Zugehörigkeit. Fühle ich mich dieser Familie überhaupt noch zugehörig? Ne? Mit all dem, was ich probiert habe, mit all dem, was passiert ist. Und wenn ich mich nicht mehr zugehörig fühle, ne? Wenn ich da eine Klarheit zu habe, dann kann das Lösen, das Verändern der bisherigen Beziehung vielleicht leichter vonstatten gehen. Und für mich ist nochmal ganz, ganz wichtig zu erwähnen, weil wir jetzt hier viel vom Lösen von der Familie gesprochen haben. Wir sprechen keine Empfehlung dafür aus, dass ihr das tun sollt. Wir sprechen keine Empfehlung für Kontaktabbruch oder ähnliches aus. Wir beleuchten eine Frage, so wie sie uns hier erscheint, und wir hoffen, dass wir sie an so vielen Stellen wie möglich so ein bisschen angepiekst und ne uns näher angeguckt haben. Am Ende des Tages ist es immer wichtig, dass ihr für euch eine Entscheidung trefft. Wie möchte ich Kontakt mit meiner Herkunftsfamilie, meiner Wahlfamilie, meiner Wunschfamilie, wem auch immer, halten? Und ich sag mal, Kontaktabbruch ist oft der letzte Ausweg. Es gibt noch ganz, ganz viel dazwischen auf dem Kontinuum, ne? Weniger Kontakt haben, sich seltener sehen, nur noch Smalltalk-Kontakt haben, bestimmte Themen oder Menschen aussparen, bestimmte Menschen aus der Herkunftsfamilie nicht mehr sehen oder sagen, dass diese bitte nicht mehr da sein sollen, wenn man da ist, oder einen informiert, damit man entscheiden kann, ob man kommt oder nicht, ne? Also da einfach euch nochmal das Kontinuum aufzeigen von, es muss nicht hot oder tot sein. Es gibt ganz viel dazwischen, und es ist ganz wichtig, dass ihr für euch einen Weg findet, der für euch stimmig ist.
Für uns war es der vollständige Kontaktabbruch, aber für uns war es auch vorher eine zweijährige, sage ich mal, Verhandlungsphase, auf die halt einfach keine Reaktion gefolgt ist oder zumindest keine, die uns geholfen hat. Und also das mag ich dazu sagen, dass das ein Weg ist. Und dass es die Bereitschaft eben von beiden Seiten braucht, zu sagen, ey, oh, die Familie dann, dass die dann halt einfach auch einen Schritt auf euch zu macht und sagt, okay, vielleicht verstehe ich das nicht 100%, was jetzt dein Problem ist, aber ich sage dir dann auch wirklich Bescheid, wenn XY kommt, den du nicht sehen willst.
Ja.
So. Also da kommt es eben, ja, wie du sagst, es kommt voll drauf an, wie die Situation ist, was ihr möchtet, was eure Familie euch gibt und was nicht, sage ich
Ja.
mal. Und letztendlich die Entscheidung, die ihr dann trefft, wird für euch für den Moment die richtige sein, wenn es die Entscheidung ist. Ich behalte den Kontakt bei. Ich melde mich vielleicht jetzt erstmal einfach nicht so oft oder so, wenn es die Entscheidung ist. Ich teile Ihnen mit, dass ich ab sofort übrigens nicht mehr mit Ihnen reden werde. Alle Entscheidungen davon sind okay. Nichts davon ist verurteilungswürdig oder komisch oder schlechter als die andere, sondern es kommt auf euch, eure Situation und eure Einstellung an. Was ihr möchtet im Leben, was euch wichtig ist, was eure Werte sind. Und das müsst ihr an der Stelle dann wirklich für euch entscheiden. Was ist euch wichtig? Was braucht ihr? Genau.
Und es ist ja auch nichts davon in Stein gemeißelt, ne? Also ich erlebe
Korrekt.
das auch viel bei meinen KlientInnen oder auch bei unseren Queens in der Community,
Ja.
dass für eine Zeit zum Beispiel ein Kontaktabbruch sein kann oder eine Zeit weniger Kontakt, und dass sich das dann mit der Zeit verändern kann. Vielleicht, weil auf der anderen Seite Einsicht da ist, vielleicht, weil ich auf meinem Weg der Therapie weitergekommen bin. Na, also dass auch da, wir haben ganz oft das Gefühl, oh, ich treffe jetzt eine Entscheidung, die muss für immer und ewig so sein.
Ja,
Treffen Sie für jetzt.
genau. Voll wichtig. Wesentlicher Entscheidungspunkt für uns damals auch, das zu machen, uns zu entscheiden, zu wissen, Wenn es kacke ist, kann ich es rückgängig machen. Kann sein, dass das Probleme mit sich bringt. Kann sein, dass es keine Probleme mit sich bringt. Aber es gibt auch einen Weg, Dinge zu reparieren. Vielleicht nicht unbedingt den Wasserkocher, aber mit Beziehung sollte es doch schon noch irgendwie möglich sein.
Ja.
Also traut euch. Ich glaube, das ist alles, was es zumindest von meiner Seite ist, ist dieses traut euch, das zu machen, worauf ihr Bock habt und was ihr für euch für richtig haltet. Ihr werdet nicht später auf eurem Grabstein einen Nobelpreis dafür kriegen von hat sich immer gesellschaftlich super toll an die Normen und Regelungen und sowas gehalten. Auf eurem Sterbebett zählt dann letztendlich nur noch das Gefühl, habe ich das Gefühl, es hat was gebracht, wie ich mein Leben verbracht habe, oder habe ich an einer oder anderen Stelle so das Gefühl gehabt, das hätte ich anders lösen wollen. Und das geht in alle Richtungen.
Ja.
Ja.
Danke euch für die wundervolle Podcast-Folge heute
Danke
zusammen.
dir.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Wenn sie euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns eine am liebsten 5-Sterne-Bewertung da lasst, überall, wo ihr bewerten könnt, oder einen Daumen bei YouTube. Wenn ihr mehr zum Thema Trauma erfahren mögt, vielleicht seid ihr gerade erst irgendwie auf den Podcast gestoßen oder fragt euch, hey, was hat es eigentlich immer mit Trauma und Nervensystem auf sich? Dann schaut auch gerne mal bei uns auf unserer Webseite oder in den Shownotes vorbei. Da könnt ihr euch unser E-Book für 0 € herunterladen. Da gibt es für euch ganz, ganz viele Infos mit wundervollen Illustrationen von Familie Atalanta, wie das Nervensystem eigentlich funktioniert, was es mit Trauma auf sich hat und auch wirklich direkt handfeste Übungen für dich, die du im Notfall bei Flashbacks, bei Dissoziation oder auch einfach zur Prävention im Alltag anwenden kannst. Und damit verabschieden wir uns hier von euch aus unserer Survivor Queen Podcast Sendezentrale und freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.